Ein herzliches Moin wünsche ich dir, dir, der du jetzt zuhörst, bei dieser Predigt in der Zeit der Corona-Krise. Noch haben wir diese leider immer noch nicht überstanden, aber wir wissen, Gott ist bei uns. Er, Gott, trägt uns durch, in Tiefen ebenso wie auch in Höhen. Und so bete ich nun mit uns zu genau diesem Gott. Großer Gott, ich danke dir dafür, dass du bei uns bist, dass du uns trägst, dass du uns leitest, führst und bewahrst. Ich danke dir dafür, mein Herr, mein Gott, dass obwohl ja es leider noch nicht so wirklich viele Lockerungen gibt bei uns jetzt hier bezüglich der Corona-Krise, bist du dennoch da. Du führst uns, du leitest uns. Du gebrauchst uns, ja mehr noch, du segnest uns, damit wir ein Segen für andere sind. Mein Herr, mein Gott, wir können auf unterschiedlichsten Wegen verbunden bleiben. Und dafür danke ich dir, mein Herr, mein Gott, für dieses Geschenk der Verbundenheit, für dieses Geschenk der Gemeinschaft, dass wir Christen weiterhin wissen können, wir können weiter in Kontakt bleiben, auch wenn es andere neue Wege sind. Mehr noch, mein Herr, mein Gott, wir können weiterhin auch mit dir in Kontakt bleiben. Dank dafür, großartiger und barmherziger Gott. Amen. Wir singen nun das erste Lied. Es heißt Gewagte Liebe. Gerne kannst du mitsingen. Den dazugehörigen Text findest du im Internet, wenn du auf unsere Webseite gehst, efg-heide.de. Rufe dort an den Artikel Predigt 19. April 2020 auf. In diesem Artikel sind Weiterleitungen, sogenannte Links zu den Liedertexten, enthalten.
Genau, dass ich's nicht verdient hab, doch du gibst dich für mich hin. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst.
Sterne, klimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen.
Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Du erleuchtest alle Schatten, erklimmst alle Berge, um mir nachzugehen. Du zerstörst alle Mauern, vertreibst alle Lügen, um mir nachzugehen. Oh, wie endlos überwältigend gewagt ist, wie du liebst. Oh, du kämpfst für mich und spürst mich auf, lässt 99 stehen. Ich weiß genau,
unser heutiger Text steht im Johannesevangelium, Kapitel 21, Verse 15 bis 17. Ich wiederhole, Johannes, Kapitel 21, Verse 15 bis 17. Ich lade dich ein, gemeinsam mit mir diesen Text zu lesen. Ich gebrauche dazu die Neu-Genfer Übersetzung. Es heißt, als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Petrus gab ihm zur Antwort: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Lämmer. Jesus fragte ihn ein zweites Mal: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da sagte Jesus zu ihm: Hüte meine Schafe. Jesus fragte ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? Herr, du weißt alles, erwiderte er. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Darauf sagte Jesus zu ihm: Sorge für meine Schafe. Auf den ersten Blick ist der heutige Text sehr merkwürdig und schwierig zu verstehen. Nun, ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber zumindest bei mir war es einige Jahre so, weil mich dieser Text schon eine längere Zeit beschäftigt hatte und ich ihn nicht verstanden hatte. Und entsprechend lade ich dich ein, dass wir uns, wie gesagt, diesen Text hier gemeinsam anschauen und dass wir uns angucken, worum es hier überhaupt wirklich geht. Zur genaueren Einordnung wollen wir immer den Kontext, das heißt das Umfeld, betrachten. Die Karwoche liegt hinter uns. Das bedeutet, dass Jesus starb. Jesus Christus, der Herr, wurde gekreuzigt. Er ist wahrhaftig gestorben. Halleluja, ist er auch auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. So feiern wir das auch an Ostersonntag. Jesus Christus lebt. Und dieser auferstandene Jesus, der Herr, der wieder unter den Lebenden ist, er ist den Jüngern bereits mehrfach erschienen. So heißt es auch in Vers 14, in dem Vers vor unserem heutigen Predigttext, wie folgt. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Man muss dazu anmerken, dass mit diesen drei Malen, von denen hier die Rede ist, nur die Treffen im Johannesevangelium gemeint sind. Somit sind hier drei Begegnungen gemeint, über die Johannes berichtet. Grundsätzlich waren es natürlich wesentlich häufigere Zusammenkünfte. Hier aber erscheint Jesus seinen Nachfolgern in der Nähe vom See Genezareth. Genauer gesagt befinden sich dort derzeit unter anderem Petrus und Thomas. Thomas stand ja in unserer Predigt vom letzten Ostersonntag im Vordergrund. Jesus hat bei diesen seinen Jüngern zuvor ein weiteres Wunder getan. So gab er seinen Jüngern die Anweisung, die Netze nach Fischen auszuwerfen. Und die Jünger gehorchten ihm und machten einen großen Fang. Nun genießen sie ihre Ausbeute. Sie essen einige der eben gefangenen Fische und unterhalten sich. Und genau hier beginnt unser heutiger Text. Vers 15. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes. Jesus hatte Petrus bisher immer wieder mit eben genau diesem Namen angesprochen, nämlich Petrus. Hier nennt er ihn aber eben nicht mehr so. Das ist interessant. Petrus ist ja das griechische Wort für Petros, was so viel wie Stein, Felsen oder Hügel bedeutet. Manche Übersetzungen wird er auch Kephas genannt. Kephas ist einfach nur die aramäische Übersetzung für Felsen. Das heißt Kephas, aramäisch, Stein, Petrus, griechisch, Stein. Jesus meinte ja auch zu Petrus: Simon, du heißt nun Petrus, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Du bist der Fels der Gemeinde Gottes. Hier aber nennt Jesus ihn nur Simon. Er lässt das Petrus weg. Finde ich schon erstaunlich. Zugleich finde ich auch bemerkenswert, dass Johannes wiederum, der Verfasser dieses Evangeliums, um das es ja heute geht, ihn aber Simon Petrus nennt. Er gibt ihm beide Namen. Seinen alten, ursprünglichen Namen Simon, ebenso wie auch Petrus. Weiter in seinem Vers. Jesus fragt ihn also: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Oha, was für eine tiefgründige Frage. Wie würde es dir gehen, wenn Jesus dir diese Frage stellen würde? Sag mal, liebst du mich? Hast du mich lieb? Ja, mehr noch, liebst du mich mehr als alle anderen, mehr als alles andere in deinem Leben? Mehr noch, stell dir vor, du hast in letzter Zeit einige Sünden begangen und dabei nicht nur in Anführungszeichen Kleinigkeiten, denn eigentlich ist ja jede Sünde gravierend, sondern stell dir vor, du hast Enormes getan, eine schwerwiegende Sünde. Genauer gesagt, hast du Jesus Christus verraten. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach, ja fluchend dabei. Das hat ja Petrus getan. Als Jesus verhört wurde, von den führenden Juden war Petrus abseits und wurde gefragt, ob er Jesus kennt. Und dreimal hat Petrus das geleugnet. Erstaunlich ist ja, dass Jesus hier die Liebe von Petrus vergleicht. Warum vergleicht er hier? Er fragt ja: liebst du mich mehr als irgendein anderer hier? Wir können dann schnell fragen, sind Vergleiche nicht immer schlecht, wenn ich mich mit dem anderen vergleiche, wenn wir Gemeinden untereinander vergleichen? Aber warum betont dann Jesus das hier, diese Unterscheidung? Nun sicherlich deswegen, weil Jesus hier das impulsive Verhalten von Petrus ansprechen will. Das heißt, das oft unüberlegte Verhalten, das Voranpreschen. So weiß ja zum Beispiel, dass Petrus mal zu Jesus sagt: Jesus, egal wer dich verlassen wird, ich bleibe bei dir, komme was wolle. Naja, und kurze Zeit später hat er ihn verraten, gleich dreimal. Wer oder was ist hiermit gemeint mit: liebst du mich mehr als diese? Fragt Jesus vielleicht Petrus: liebst du mich mehr als diese Fische hier? Im Sinne von: liebst du mich mehr als den großen Fischfang, den du gerade eben hattest? Petrus, was ist dir wirklich wichtig? Ist es deine Arbeit oder bin ich es? Vielleicht fragt ihr es ja auch: Petrus, liebst du mich mehr als meine anderen Jüngern? Ist deine Liebe noch intensiver als die von den anderen? Nun, das wissen wir nicht genau, wer hier nun mit wem verglichen wird, ob es nun die Fische sind, die Jünger, was auch immer. Aber Fakt ist, was wirklich feststeht, was wirklich festgestellt werden kann. Es geht hier um eine Abstufung. Es geht hier um eine Unterscheidung. Ich finde es ja weiterhin bemerkenswert, dass Jesus auch in der Gegenwart spricht. Er sagt nicht, Petrus, hast du mich mal geliebt? In dem Sinne von Petrus, ich weiß, deine Liebe ist erloschen, denn du hast mich verraten. Kannst du dich noch daran erinnern? Nein. Er fragt, liebst du mich? Tust du es noch immer? Ebenfalls finde ich bemerkenswert, dass Jesus ihn nicht fragt, was er schon alles für ihn getan hat. Jesus fragt nicht, Petrus, was hast du für mich getan? Was, in welcher Form hast du schon gedient? Welche Wunder, welche Früchte kannst du vorweisen? Es geht Jesus also ganz offensichtlich nicht um die Menge an Taten. Die stehen hier nicht im Vordergrund. Sondern es geht um die Grundmotivation. Petrus, liebst du mich? Wie wichtig bin ich, Jesus Christus, dir? Wie wichtig bin ich dir? Weiter heißt es im Text, Petrus gab ihm zur Antwort. Ja, was würdest du ihm antworten? Ich muss ehrlich sein, ich weiß es nicht, was ich da Jesus in diesem Moment antworten würde, denn Jesus Christus weiß alles. Das ist eine, wie ich finde, sehr, sehr durchdringende Frage. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach ehrlich, ich weiß nicht, was ich ihm sagen würde. Und ich finde Petrus' Antwort wirklich ehrlich und erstaunlich. Petrus gab ihm zur Antwort, so heißt es im Text, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus bejaht diese Frage, er weicht ihr nicht aus. Auf den Vergleich wiederum, da geht er nicht drauf ein, da weicht er wirklich aus. Er sagt nicht, ich liebe dich mehr als meine Arbeit, ich liebe dich mehr als alle anderen Jüngern. Er sagt nur, ja, ich hab dich lieb. Er sagt auch nicht direkt, ja, ich liebe dich, sondern ja, du weißt es. Petrus verweist auf die Kenntnisse von Jesus. In dem Sinne von Jesus, du musst es doch eigentlich besser wissen als ich. Jesus, du weißt doch, dass ich dich nur lieb habe. Wir sehen nämlich hier in der deutschen Sprache leider nicht auf den ersten Blick, welche Unterschiede hier bei den Ebenen sind. Denn Petrus und Jesus reden von einer unterschiedlichen Liebesform oder einer unterschiedlichen Liebestiefe. Denn erst bei näherer Betrachtung des griechischen Grundtextes wird deutlich, dass die Definition oder die Abstufung der Liebe hier bei beiden unterschiedlich genannt wird. Zum Hintergrund, dass wir das ein bisschen nachvollziehen können, ganz grob unterscheidet man im griechischen Sprachgebrauch zwischen drei Liebesformen. Da gibt es zum einen das Eros, haben sicherlich einige von euch gehört, davon ist ja auch die Erotik abgeleitet. Das heißt, das ist die körperliche, die sexuelle Liebe. Dann gibt es noch die Philia, das ist die oberflächliche, freundschaftliche Liebe. So nennt man zum Beispiel jemand, der gerne Musik mag, dass er ein audiophiler Mensch ist. Vielleicht kennt ihr auch das Wort Philharmonie, also eine Musikgruppe, die meist klassische Musik spielt, die Liebhaber von Harmonie sind. Und dann gibt es noch die dritte Form, die sogenannte Agape-Liebe. Sie wird oft als göttlich bezeichnet, als bedingungslos beschrieben. Und wenn wir uns den griechischen Text anschauen, fällt auf, dass Jesus hier fragt, Petrus, liebst du mich mit der Agape-Liebe? Petrus, liebst du mich mit der bedingungslosen Agape-Liebe? Petrus sagt er, ja, viele. Ich habe die freundschaftlich lieb. Ein Vergleich, damit wir uns das so wirklich ganz, ganz grob vorstellen können. Stellt euch vor, meine Frau würde mich fragen, Schatz, liebst du mich? Liebst du mich wirklich? Und ich würde dir sagen, ja, ich hab dich gern. So ich zum Beispiel auch Chips gern mag. Außerdem, wenn wir ohnehin gerade beim Thema sind, weißt du was, kannst du mir bitte mal eine Tüte Chips bringen? Oder ich würde sagen, wenn meine Frau mich fragt, ob ich sie liebe, Schatz, du weißt, dass ich dich mag. Da hört ihr schon, das klingt ganz anders. Das ist etwas völlig anderes. Vielleicht habt ihr auch schon gehört, wie bei uns hier man im Norden eine Liebeserklärung formuliert. Hier in Norddeutschland sagt man ja, eine Liebeserklärung ist es dann, wenn man sagt, du bist mir nicht ganz unsympathisch. Wir sehen also hier, dass Liebe unterschiedlich gedeutet werden kann. Es gibt mehrere Ebenen. Manches Mal kommt es aber auch zu tragischen Verwechslungen, was Liebe ist und was keine Liebe ist, aber was manchmal so gern als solche gedeutet wird. So zum Beispiel bei Sätzen wie, wenn du mich liebst, dann. Wenn, dann. Wisst ihr, das klingt hart, aber genau genommen hat das eigentlich überhaupt gar nichts mit Liebe zu tun, sondern es ist eher bloße Erpressung. Wenn du mich liebst, dann tust du das für mich. Wenn du mich liebst, dann das. Wer sowas sagt, nötigt die andere Person, eine gewisse Handlung durchzuführen. Mit Liebe hat das gar nichts zu tun, überhaupt nichts. Gar nichts. Diese Wenn-Sätze, wenn dann. Dann gibt es noch eine andere angebliche Liebesform, die sogenannte Weil-Liebe. Das klingt auf den ersten Blick schon viel harmloser, viel netter, aber eigentlich ist auch sie sehr gefährlich. Denn diese Weil-Liebe, ich liebe dich zum Beispiel, weil du schön bist, ist genau genommen auch immer noch nicht gut, denn sie ist an Bedingungen geknüpft. Ja, zum Beispiel, wenn ich sagen würde, ich liebe dich, weil du schön bist. Aha, und was, wenn ich es nicht mehr bin? Liebst du mich dann nicht mehr? Außerdem, es wird immer schönere Menschen geben als mich. Und was ist, wenn du dann so einer Person begegnest? Ist dann deine Liebe zu mir vorbei? Ist die Liebe dann zu Ende, wenn ich dir keine Vorteile mehr bringe? Wir sehen diese Weil-Liebe, ich liebe dich, weil du nett bist, weil du schön bist, weil. Klingt nett, ist aber eigentlich auch ganz schön gefährlich. Und dann gibt es noch die bedingungslose Liebe, die Agape. Warum ich dich liebe? Du selbst bist der Grund. Du bist Grund genug. Wir sehen das an der Liebe Gott von Gott zu uns Menschen. Immer wieder heißt es in der Bibel, dass Gott uns zuerst geliebt hat. Noch bevor wir uns diese Liebe in Anführungszeichen verdienen können. Wir können Liebe nicht einfordern, wir können sie nicht verdienen. Es ist kein Tauschhandel. Und was bemerkenswert ist, das heißt, wir können diese Liebe also nicht erkaufen und auch nicht verspielen. Das heißt, ich kann diese Liebe von Gott in der Form hier nicht zunichte machen. Weil es immer wieder heißt, Gott hat mich zuerst geliebt, unabhängig von meinen Taten. Es ist keine Wenn-Dann-Liebe, wenn du das tust, dann liebe ich dich, mein Kind. Auch nicht eine Weil-Liebe, ich liebe dich, weil du das und jetzt mir Gutes tust. Nein, ich liebe dich. Warum? Ja, weil ich dich liebe. Gott hat uns zuerst geliebt, nicht wir ihn. Jesus spricht hier von dieser göttlichen Liebe ohne Bedingung, ohne Einschränkung. Das Interessante ist, dass wir in der Bibel aber auch immer wieder erfahren, dass auch wir durch Gottes Liebe befähigt sind, auch so lieben zu können. Nur Gott. Er allein. Er allein kann uns die Kraft geben, auch so zu lieben. Und Petrus? Er redet hier nicht von Agape. Jesus redet von Agape. Petrus redet hier von einer niedrigeren Liebesform. Es ist nicht schön, aber man muss betonen, es ist ehrlich. Das finde ich klasse an Petrus, er ist ehrlich. Petrus beschönigt nicht seinen Stand zu Jesus. Er spielt ihn aber auch nicht herunter. Er sagt nicht, Jesus, ich habe dich komplett vergessen oder ich habe dich verlassen. Er sagt aber auch, er nimmt den Mund auch nicht mehr zu voll. Er ist ehrlich. Das finde ich wirklich gut an Petrus. Nun aber, was macht Jesus mit dieser Antwort von Petrus, mit dieser nicht schönen, aber ehrlichen Aussage? Wie reagiert er? Tadelt Jesus Petrus für diese minderwertige Liebe von Petrus? Was macht er? Vers 15, darauf sagte Jesus zu ihm, sorge für meine Lämmer. Warum redet Jesus hier von Lämmern oder Schafen, kann man sich vielleicht denken, kann man sich vielleicht fragen. Weiß denn Jesus nicht, dass Petrus Fischer ist? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Vor allen Dingen, eigentlich haben die doch gerade eben einen Fischfang gemacht. Mehr noch, haben die gerade eben doch diese Fische hier gegessen. Warum redet Jesus hier von Schafen und an Lämmern? Natürlich muss man dazu sagen, sind die Tiere hier, also Lämmer und später auch Schafe, symbolisch gemeint. Und es heißt in der Bibel, dass Jesus Christus der gute Hirte ist. Ihm sind die Schafe anvertraut. Das ist ein Symbol dafür, dass Jesus der Versorger seiner Gemeinde ist. Er ist das Haupt der Gemeinde, der Kopf. Und dieser gute Hirte, Jesus Christus, sagt hier Petrus, kümmere dich um meine Lämmer. Genau genommen steht auch im Griechischen nicht kümmere dich oder sorge dich, sondern weide sie, weide meine Lämmer. Das heißt, versorge sie mit Nahrung, erhalte sie am Leben. Und auch auffällig ist im Griechischen, ist eine Verkleinerungsform von Lamm. Es steht also wortwörtlich nicht Lämmer, sondern Lämmlein, wenn man so will, Lämmchen. Lämmer sind Schafe, kleine Schafe, die weniger als ein Jahr alt sind. Das heißt, gerade diese besonders Verletzlichen, gerade diese gebrauchen noch besondere Fürsorge. Gerade die sind doch davon besonders abhängig. Und Jesus vertraut diese zerbrechlichen, kleinen Lämmchen diesem Petrus an. Diesen Petrus, der Jesus dreimal verraten hat, diesen Petrus, der jetzt die Liebe von Jesus herunterspielt, der nicht von einer vollkommenen Agape, sondern von vielen spielt. Ernsthaft? Aber wir sehen hier, in diesem Dilemma, was für ein Erbarmen Jesus hat. Jesus hat so eine Gnade. Er bevollmächtigt hier Petrus. Wie stark ist das? Die Geschichte geht weiter, Vers 16. Jesus fragt ihn ein zweites Mal, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Nun kommt von Jesus eine Abstufung. Er hat davor gefragt, Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Jetzt fragt er nur noch, liebst du mich? Jesus redet aber immer noch von der Agape-Liebe. Petrus antwortete, ja, Herr. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Erneut, sagt Petrus, Jesus, du weißt es doch. Ich verweise auf deine Kenntnis. Ich zeige weg von mir, ich zeige auf dich. Aber wieder spricht Petrus von der niedrigeren Liebesform, wenn man so will, von der Viele. Das klingt vielleicht frech, aber man kann sich das so grob vorstellen, dass Petrus sagt, Jesus, ich hab dich lieb, Viele, so wie ein kühles Bier. Oder ein schönes Lied. Soweit reicht meine Liebe. Nicht wie eine unglaublich wichtige Person in meinem Leben. So sehr liebe ich dich nicht. Eher wie ein gutes Essen. Jesus, es ist keine schöne Aussage, aber sie ist ehrlich. Jesus, du bist mir immer noch wichtig. Aber leider nicht mehr so sehr, wie ich es persönlich gerne hätte. Was sagt Jesus nun? Da sagt Jesus zu ihm, hüte meine Schafe. Schon wieder von Jesus kein Vorwurf. Diesmal vertraut der gute Hirte nicht seine Lämmchen, sondern die Schafe an. Zuerst die Lämmer, dann die Schafe. Aber sind diese Schafe, ja mehr noch die Lämmer, kann man sich fragen, wirklich in dieser guten Obhut? Sind die hier gut aufgehoben bei Petrus? Und bei jemandem, der Jesus eigentlich nur als zweite Wahl liebt? Ich meine, die Liebe von Petrus, die reicht doch vielleicht nicht für seine Schafe, so weit wie vom guten Hirten. Jesus selbst sagt, ich, der gute Hirte, gebe mein Leben für die Schafe. Ich habe eine Agape-Liebe für die Schafe. Aber interessant ist, dass dennoch Jesus die Berufung von Petrus bekräftigt. Er nimmt das nicht zurück. Er sagt nicht, Petrus, tut mir leid, ich habe mich geirrt. Boah, also, ich bin jetzt wirklich platt. Damit hätte ich nicht gerechnet, du hast das verspielt. Du hast deine Berufung verwirkt, ich suche mir einen anderen. Nein, er nimmt es nicht zurück. Jesus hat ja auch bei einer Gelegenheit vor seiner Kreuzigung gesagt, Simon, ich gebe dir einen neuen Namen. Simon, du bekennst mich als Herr. Das stimmt. Halleluja. Das konntest du aber nicht von dir aus, es ist ein Geschenk Gottes. Gott hat dir das offenbart. Und ich mache dich zu einem Felsen. Ab heute heißt du nicht mehr Simon, du heißt Petrus. Das heißt Felsen. Und auf dir, meinem Felsen, will ich meine Gemeinde bauen. Hüte meine Schafe. Vorher hatte Jesus gesagt, weide meine Lämmchen, hier nun hüte meine Schafe. Weiden bedeutet also quasi, umfasst nur die Futterfürsorge, das Hüten hingegen alle Bereiche des Hirtendienstes. Vers 17. Jesus fragt ihn ein drittes Mal: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Man kann sich vielleicht hier fragen, warum hatte Jesus Petrus dreimal gefragt? Kann es sein, dass Jesus etwas vergesslich wurde? War er vielleicht nicht ganz bei der Sache? Oder wollte er sich selber prüfen, ob er überhaupt noch eine gute Wahl hat mit Petrus? Wollte er auch wirklich auf Nummer sicher gehen? Nein, Jesus ist Gott. Als Gott war, ist und bleibt allwissend. Weil Jesus Petrus diese Fragen gestellt hat, heißt es noch lange nicht, dass Jesus die Liebe von Petrus angezweifelt hat. Das nicht. Wahrscheinlicher ist es eher so, dass Jesus Petrus herausgefordert hat. Petrus, überprüf dich mal selber. Das heißt, der Geprüfte ist nicht Jesus, sondern Petrus. Petrus braucht Erkenntnis, nicht Jesus. Und erneut stuft Jesus die Liebesfrage ab. Und diesmal redet Jesus von der Viele. Nicht mehr von der Agape, nicht mehr von der vollkommenen, bedingungslosen Liebe, sondern von der freundschaftlichen, oberflächlichen Liebe. Jesus hat hier bei der dritten Frage die Liebe auf das Niveau heruntergebrochen, von dem Petrus redet. Viele. Wir lesen, Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn nun schon zum dritten Mal fragte: Hast du mich lieb? War es tatsächlich die Häufigkeit, die Petrus bekümmerte, also die Anzahl, dass Jesus ihn dreimal gefragt hat? Das glaube ich persönlich nicht, denn ich gehe mal eher davon aus, dass es um die Abstufungen ging. Ich denke eher, dass diese unterschiedlichen Liebesformen, die haben Petrus zum Nachdenken angeregt. Denn Jesus hat ja Petrus zuallererst gefragt: Petrus, liebst du mich mit einer vollkommenen Liebe, mehr als die anderen hier? Das war die erste Frage. Die zweite Frage war: Petrus, liebst du mich bedingungslos? Und die dritte Frage war: Magst du mich? Was macht nun Petrus? Es heißt: Herr, du weißt alles. Erwiderte er: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus antwortet nun bedrückt. Bisher hat er beide Male gesagt: Ja, du weißt es. Hier gibt es kein Ja von Petrus. Er bejaht das nicht. Zweimal hat er gesagt: Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Hier sagt er nur: Du weißt alles. Du kannst in das Innerste meines Herzens schauen. Jesus, du kennst alle meine Absichten. Jesus, du kennst alle meine Motive. Jesus, du weißt alles, um alles, was mich bewegt. Vielleicht reicht meine Liebe gerade nicht zur Agape, aber du weißt auch, dass meine Liebe nicht vollkommen erkaltet ist. Und auch hier sage ich: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Alle drei Male hat Petrus gesagt, dass er Jesus lieb hat. Darauf sagt Jesus zu ihm, heißt es im Text: Sorge für meine Schafe. Bemerkenswert, Petrus hatte Jesus dreimal verraten. Und hier hat Jesus dreimal ihm die Frage gestellt, ob er ihn lieb hat. Und dreimal bestätigt Jesus die Berufung von Petrus. Jesus sagt nicht dreimal: Du hast versagt. Sondern dreifach bestätigt Jesus die Berufung. Mit keiner Silbe erwähnt Jesus den Verrat von Petrus. Gar nicht erwähnt er es hier. Wir sehen hier unter anderem an dieser Geschichte, dass es keinen Abfall vom Glauben gibt. Es gibt so dazu, zu diesem Thema noch viele andere Belege dazu in der Bibel, aber ich finde die Geschichte hier von Petrus besonders eindrücklich. Denn Petrus konnte sich eigentlich menschlich betrachtet nicht weiter vom Glauben lösen, als es überhaupt möglich war. Was für ein Extrem. Denn Petrus hat gesagt: Ich kenne Jesus nicht. Dreimal. Das dritte Mal sogar fluchend. Also eigentlich könnte man denken: Wow, also pff, Sie ist wirklich weg vom Fenster. Er hat Gott vergessen. Er hat Gott verlassen. Er ist abgefallen vom Glauben. Er ist kein gläubiger Mensch mehr. Tatsächlich aber war Petrus zwischendurch, bildlich gesprochen, weit weg von Jesus, nicht in seiner Nähe. Aber doch nie so weit weg, dass er komplett aus der Gnade gefallen ist. Denn Petrus sehen wir ist das beste Beispiel. Wenn Gott jemanden beruft, bleibt derjenige auch berufen. Wenn Gott jemanden rettet, bleibt dieser auch gerettet. Und das nicht aus eigener Kraft, sondern nur aufgrund Gottes Handeln. Und diese Perspektive ist unglaublich wichtig. Ich schaue nämlich nicht auf meine Fähigkeiten, sondern ich schaue auf Gottes Handeln. Und so hat ja auch Petrus immer wieder auf Jesus verwiesen. Herr, du weißt es. Dieser Fokus auf Jesus Christus ermutigte Petrus. So sehr, dass Petrus in seinem ersten Brief auch andere Hirten aufforderte, auf Jesus zu schauen. Das können wir nachlesen im Paralleltext 1. Petrus Kapitel 5, Verse 1 bis 4. Ich wiederhole 1. Petrus Kapitel 5, Verse 1 bis 4. Dort schreibt Petrus, jetzt noch ein Wort an die Gemeindeältesten unter euch. Ich bin ja selbst ein Ältester und ich bin ein Zeuge der Leiden, die Christus auf sich genommen hat. Habe aber auch Anteil an der Herrlichkeit, die bei seiner Wiederkunft sichtbar werden wird. Deshalb bete ich euch eindringlich. Sorgt für die Gemeinde Gottes, die euch anvertraut ist, wie ein Hirte für seine Herde. Seht in der Verantwortung, die ihr für sie habt, nicht eine lästige Pflicht, sondern nehmt sie bereitwillig wahr als einen Auftrag, den Gott euch gegeben hat. Seid nicht darauf aus, euch zu bereichern, sondern übt euren Dienst mit selbstloser Hingabe aus. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinden auf, der Gott euch zugewiesen hat, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Dann werdet ihr, wenn der oberste Hirte erscheint, mit dem Siegeskranz unvergänglicher Herrlichkeit gekrönt werden. Wir sehen, wir können zu Jesus so kommen, wie wir sind, mit all unseren Fehlern. Aber wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. So wollen wir nicht auf unsere Schwächen schauen, sondern auf ihn, unseren Herrn. Halleluja, gelobt bist du, Jesus Christus, dass du unser Retter bist, dass du zu uns stehst. Du allein. Amen.
Nimm vor.
Bete nun und lade dich ein, das ebenfalls zu tun. Herr Jesus Christus, ich danke dir zutiefst von ganzem Herzen, dass du vertrauenswürdig bist. Du bist zuverlässig. Das, was du beschlossen hast, bleibt. Du hast beschlossen, Petrus als Felsen der Gemeinde zu benutzen. Und das hast du auch getan. Das hast du ihm auch zugesichert. Trotz seines Versagens hast du dich zu ihm gestellt. Trotz seines Versagens hast du ihn angenommen. Und er liebt dich. Petrus hat vielleicht keine schöne Antwort gegeben. Vielleicht nicht das, was man hören wollte. Aber er war ehrlich. Und so, mein Herr, mein Gott, so bitte ich dich, lass doch bitte auch uns ehrlich sein vor dir. Hilf uns doch bitte aber auch dabei, nicht stehen zu bleiben, nicht bei dieser Viele, dieser freundschaftlichen, oberflächlichen Liebe stehen zu bleiben, sondern hilf uns doch, immer mehr einzutauchen in deine Agape-Liebe, in deine vollkommene, in deine bedingungslose, in deine göttliche Liebe. Lehre uns doch bitte deine Liebe. Lass uns doch bitte auf dich fokussiert sein, auf dich schauen, von dir lernen, was es bedeutet, bedingungslos zu lieben. Und so wollen wir auch dich lieben, dich, unseren Herrn und Heiland, dich, unseren Herrn und Retter, und auch unseren Nächsten, unsere Mitmenschen. Darum bitte ich dich. Dank sei dir dafür. Amen.
Die Sorge nicht mehr.
Ich spreche den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. So wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und vor allen Dingen Gottes Segen. Auf Wiederhören.